der zugeschneiten Eisschicht des Lake Michigan sind Fußspuren zu erkennen, die knapp 200 Meter auf den See hinausführen. Spuren, die zeigen, dass der Mensch, der hier entlanggelaufen ist, auch wieder zurückgekehrt ist, gibt es keine. Wo ist Stephen Kubacki?
Ich glaube, das fragen wir uns spätestens nach dieser Einleitung alle. Ich bin definitiv hooked und somit hello an jeden True Crime und Paranormal Activity Junkie, der heute bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
Sarah und ich erzählen uns hier in der Regel jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Aber heute heißt es wieder Spooky Sunday. Und ja, wir haben jetzt wieder ein bisschen länger gebraucht, bis ein Spooky Sunday rauskam. Aber es ist immer etwas schwieriger, dafür ein passendes Thema zu finden. Aber wir haben ja letztens bei Instagram mal bei euch nachgefragt, was ihr euch da so wünschen würdet. Und da kam sehr, sehr viel rein. Also ich glaube, jetzt sind wir ganz gut aufgestellt.
Mhm. Ja, ich glaube auch, wir schaffen das auf jeden Fall mit euren ganzen Vorschlägen, hier wieder regelmäßig den Spooky Sunday aufleben zu lassen. Worauf ich mich sehr freue, weil ich liebe den.
Ja, same.
Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns normalerweise immer auf Internetquellen. Beim Spooky Sunday ist das schon auch so. Da läuft das Ganze aber doch ein bisschen anders ab. Also da verlassen wir uns dann öfter mal auf Quellen wie Reddit oder auch TikTok und tauchen so ein bisschen in die Welt der Verschwörungstheorien teilweise ab. Aber ich finde, es macht immer besonders viel Spaß. Deswegen freue ich mich schon auf den heutigen Fall, den du mitgebracht hast. All die daraus gesammelten Informationen, die verpacken wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, lasst uns das ganz besonders beim Spooky Sunday wissen, dass wir da weiter hinten dran bleiben und den nicht mehr so oft skippen.
Und wie du gerade gesagt hast, dass das immer Spaß macht, sich in so Verschwörungstheorien einzulesen. Mir geht's da ganz genauso und ich mag es richtig gerne, den Spooky Sunday im Dunkeln zu recherchieren, dann habe ich so einen Gruselfaktor einfach.
Ja, voll. Ich feiere das auch. Das ist so ein richtiger Vibe einfach. Und ich finde auch, man verliert sich da nochmal mehr drin als in der typischen Recherchearbeit, auch wenn ich die natürlich auch lieb, aber alles, was mit so Verschwörungstheorien zu tun hat, da bin ich schon immer sehr, sehr, sehr stark mit drin. Und deswegen, ich bin gespannt. Ich freue mich, dass du heute wieder einen dabei hast. Ich freue mich schon, dass ich nächstes Mal wieder einen mache. Und ja, ich bin mal gespannt, wo die Fußabdrücke hingeführt haben. Mhm. Ich bin gespannt, wie das alles funktionieren kann, dass die Person auf einmal weg ist. Ich bin gespannt, ob sie wieder auftaucht. Ich bin einfach echt ein bisschen hooked gerade. Ich habe gar keine Ahnung, wo uns dieser heutige Spooky Sunday hinführt.
Ja, ich habe auch extra darauf geachtet, dass ich euch da nicht so viel durchblicken lasse in der Einleitung, weil dieser Fall wirklich total krass ist. Also als ich das erste Mal davon gehört habe, war ich auch direkt so, okay, wow, dazu muss ich einfach mehr erfahren.
Mhm. Ja, verstehe ich. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und du weißt ja noch mal mehr als ich. Also ich glaube, du hast noch mal mehr Gründe zu denken, boah, geil, das ist ein nicer Fall für den Spooky Sunday. Und selbst ich verstehe jetzt schon, warum du den ausgewählt hast. Und übrigens, weil du eben gesagt hast, du feierst das, den im Dunkeln zu recherchieren. Ich sitze hier mittlerweile wieder allein in meinem dunklen Van und bin auf einem verlassenen, naja, mehr oder minder verlassenen Parkplatz mit so ein paar Jugendlichen, die sich hier zum Rauchen treffen. Aber ich weiß nicht, ob das weniger gruselig ist dadurch oder mehr. Aber auf jeden Fall fühle ich es sehr.
Also ich würde sagen, die perfekte Location für die heutige Folge.
Ja, es könnte wahrscheinlich nicht besser sein.
Ja.
Irgendwie. Zugleich. Und es könnte wahrscheinlich auch zugleich nicht schlimmer sein. Also
ja.
So eine ganz weirde Mischung aus beidem. Aber ich finde, das ist ja so eine True Crime und Paranormal Activity Liebe so oder so.
Ja, ist wirklich so the best of both worlds, wie du immer so schön sagst.
Ja, ja, auf jeden Fall. Heute starte ich mal in die Ad. Wie läuft denn der Frühjahrsputz bei mir in der Wohnung so, Laura?
Okay, ich merke schon, du kommst direkt zur Sache. Ich muss gestehen, der ist noch nicht passiert. Aber ich will dir damit ja was Gutes tun, weil du das dann mit den neuen Produkten von Agent Echo direkt selbst erledigen kannst. Aber, Kompromiss, ich kann dir die Produkte schon ready mischen. Das wäre ein Deal, oder?
Ach ja, damit könnte ich mich bestimmt auch anfreunden. Dann bekomme ich immerhin irgendwas, besser als gar nichts. Obwohl ich ja auch finde, du könntest nochmal über den Frühjahrsputz bei mir nachdenken. Behalte es einfach mal im Hinterkopf.
Denn für mich sind die nachhaltigen und starken Reiniger von Agent Echo gerade in Sachen Frühjahrsputz ein absoluter Gamechanger. Denn die Produkte eignen sich für den gesamten Haushalt. Das heißt, ihr findet dort einen Küchenreiniger, einen Glasreiniger, einen Badreiniger, einen WC-Reiniger, einen Duschreiniger und auch einen Bodenreiniger.
Also das volle Programm, würde ich sagen. Und zudem bestehen diese aus über 90% erneuerbaren Rohstoffen. Und Laura hat das ja schon angesprochen. Aber die Refill-Konzentrate im Beutel sorgen für deutlich weniger Plastikmüll und Transportgewicht. Und das finde ich auf jeden Fall super wichtig. Vor allem den Punkt mit dem Plastikmüll.
Ja, die Anwendung ist super schnell und einfach. Ihr befüllt eure Sprühflasche mit Wasser und auf der Flasche ist auch vermerkt, bis zu welcher Stelle ihr diese mit Wasser befüllen müsst. Dann fügt ihr das Konzentrat hinzu, schüttelt einmal durch und fertig. Und Sarah, dir habe ich ja schon Bilder geschickt. Die Flaschen sehen dabei auch noch extrem schön aus. Also bei mir stehen die im Bad und das sind mal Putzmittel, die ich nicht wegräumen möchte, weil ich finde, dass die so zur Ästhetik eigentlich ganz gut reinpassen.
Was ich auf deinem Bild auch schon entdeckt habe, ist, dass es für die Sprühflaschen dann noch passende Sticker gibt, damit man auch auf den ersten Blick direkt erkennt, welchen Reiniger ihr gerade in der Hand habt. Und wenn wir gerade schon mal dabei sind, die Flaschen inklusive Sprühkopf bestehen aus recyceltem Plastik und die Produkte sind vegan und mikroplastikfrei sowie phosphorfrei. Das Ganze. Und bevor wir an dieser Stelle mit dem heutigen Spooky Sunday starten, würde ich gerne unsere Reichweite sinnvoll nutzen, um eine persönliche Sache anzusprechen. Von einer Freundin von mir, der Freund, die Mama, die ist verschwunden. Vielleicht haben manche von euch das schon bei uns auf Instagram unter eisendedark.podcast gesehen. Vielleicht hat der ein oder andere uns auch den Gefallen getan und es schon fleißig geteilt. Aktueller Stand ist, dass die Mama immer noch vermisst wird und dass keiner weiß, wo sie hin ist, ob es ihr gut geht, ob alles in Ordnung ist. Und vielleicht können wir sie gemeinsam ja irgendwie finden. Hierfür gebe ich euch mal so ein paar Eckdaten mit. Vielleicht hilft das irgendwie weiter. Und wir können gemeinsam dafür sorgen, dass seine Mama wieder nach Hause kommt. Also zuletzt gesehen wurde sie am Freitag, dem 12.04.2024. Und zwar gegen Abend in Muri. Ihr Auto ist ein weißer Dreier-BMW-Kombi neueren Baujahres mit dem Kennzeichen AG532250. Und der wurde am Samstag, also am Tag darauf, am 13.04.2024 um 13 Uhr am Grenzübergang Schweiz-Deutschland-Rheinfelden gesehen. Das heißt, was genau seine Mama da gemacht hat, das ist aber unklar. Und seitdem fehlt auch jedes Lebenszeichen von ihr. Also niemand hat mehr von ihr gehört, niemand hat sie mehr gesehen, beziehungsweise niemand, der sie noch gesehen hat, hat das Ganze weitergegeben. Seine Mama ist kubanisch-deutscher Herkunft, circa 1,70 Meter groß, hat braune Augen und braune Haare und ist wohnhaft in Muri, also in der Schweiz, wo sie am Freitag, dem 12.04. zuletzt gesehen wurde. Wenn ihr irgendetwas wisst, dann meldet euch bitte unter +49 157 880 29052 oder bei der Polizei in Deutschland oder der Schweiz. Wir hoffen wirklich, dass wir gemeinsam irgendwas erreichen können und drücken die Daumen, dass da alles in Ordnung ist. Wir danken jedem Einzelnen von euch, der die Augen irgendwie offen hält oder der irgendeinen Tipp weitergeben kann. Und ja, ich glaube, man kann nicht mehr sagen, als wir drücken die Daumen, dass alles mehr oder minder in Ordnung geht.
Wir können ja auch heute, also wenn die Folge erscheint, den Beitrag nochmal in unsere Instagram-Story packen für diejenigen, die jetzt erst durch die Folge darauf aufmerksam geworden sind. Da ist dann nämlich auch ein Bild von ihr dabei, damit ihr auch ja, wisst, wie sie aussieht.
Ich sage das an der Stelle nochmal. Ihr findet uns bei Instagram unter eisendedark.podcast. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der irgendwie die Augen offen hält. Und ich würde an der Stelle ganz gerne noch darauf hinweisen, dass wir das zwar hier teilen, aber bitte, bitte, bitte sendet keine Tipps oder Hinweise an uns, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das bei uns auf Instagram untergeht. Deswegen wendet euch da wirklich direkt an die Nummer, die ich eben vorgelesen habe. Wir schreiben die euch auch nochmal in die Shownotes. Oder eben direkt bei der Polizei, dass da keine wichtigen Hinweise verloren gehen oder untergehen bei uns und dass wir nicht irgendwie dadurch unnötig an Zeit verlieren. Wir hoffen auf jeden Fall, dass man diesen Albtraum irgendwie beenden kann, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss, wenn die eigene Mama vermisst wird. Also ich glaube, also für mich persönlich ist das wirklich der absoluter Albtraum. Und ich glaube, für dich genauso.
Ja, ich kann mich da nur anschließen und ich glaube, man fühlt sich einfach total hilflos, wenn man einfach nicht weiß, was los ist und sie nicht kontaktieren kann und keine Ahnung hat, wo sie ist. Und deswegen, wie du das vorhin gesagt hast, bin ich froh, dass wir ja mit unserer Reichweite da jetzt dazu beitragen können, dass noch mehr Leute die Augen offen halten.
Ja, und darauf irgendwie aufmerksam werden. Deswegen vielen, vielen Dank an der Stelle, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Und ich würde sagen, die meisten von uns freuen sich, wenn du jetzt direkt mit dem heutigen Spooky Sunday startest.
Dann würde ich sagen, legen wir los. Das Jahr 1954 ist auf der ganzen Welt in vielerlei Hinsicht ein ganz besonderes. Am 5. Juli nimmt Elvis Presley in Tennessee seinen Blues-Song That's Alright auf und startet damit seine Karriere als Rock'n'Roll-Star. Im Oktober eröffnet in Potsdam die Hochschule für Film und Fernsehen und im Dezember taucht in Miami, Florida, das erste Schnellrestaurant der Fastfood-Kette Burger King auf. Auch die Familie Kubecki wird dieses Jahr niemals vergessen. Denn mit der Geburt ihres zweiten Sohnes Steven sind Irene und John nun komplett. Endlich haben sie ihre eigene kleine Familie. John Jr. kann nun in die Rolle des großen Bruders schlüpfen und gemeinsam leben die vier in South Deerfield im Bundesstaat Massachusetts. John Sr. arbeitet in einer Reifenfabrik, während Irene als Sekretärin an der University of Massachusetts tätig ist. Es dauert nicht lange, bis John und Irene merken, mit welcher Intelligenz ihr Jüngster gesegnet wurde. Steven schafft es sich im Jahr 1968, ein Vollzeitstipendium an der Deerfield Academy zu sichern. Dort schreibt er nicht nur gute Noten, sondern ist auch noch Teil einiger Sportteams und AGs. Um jetzt mal einige der sportlichen Teams zu nennen: Gymnastik, Cross-Country-Skiing und Bergsteigen. Nach einem erfolgreichen Abschluss im Jahr 1972 zieht es den jungen Mann nach Michigan, um dort am Hope College in Holland zu studieren. Im Hauptfach wählt er Geschichte mit dem Schwerpunkt Deutsch. Bei der Uni handelt es sich um eine kleine private christliche Fakultät nahe des südöstlichen Ufers des Lake Michigan. Professor G. L. Penrose, welcher an der Uni lehrt und als Stevens Berater fungiert, beschreibt den jungen Mann als deutlich engagierter und interessierter als seine Mitstudierenden. Bob Nemar, ein Absolvent der Uni, beschreibt den jungen Mann als brillant und als ein wenig mehr freigeistig als die anderen Studierenden. Für Steven wohl ein Argument dafür, nicht direkt auf dem Campus zu leben. Mit den meisten seiner Kommilitonen und Kommilitoninnen kommt er nicht sonderlich gut klar. Immer wieder wird er von ihnen als komisch bezeichnet. Zwischen 1974 und 1977 reist Steven dann nach Europa, um für 18 Monate an der Uni in Freiburg zu studieren. Er selbst gibt dort einige Kurse in Englisch und verliebt sich in eine Frau, die als Professorin an der Uni tätig ist. Wie zu Hause in den USA geht er auch im weit entfernten Deutschland seinen Hobbys nach. Regelmäßig ist er beim Skifahren, Joggen oder Bergsteigen anzutreffen. Generell kann man sagen, dass Steven unheimlich gerne in der Natur ist. Während er sich in Europa befindet und neben Deutschland noch weitere Länder erkundet, lässt er es sich nicht nehmen, den ein oder anderen Berg zu besteigen. Trotz der 46 Jahre, die seit dem Januar 1978 vergangen sind, erinnert man sich noch bis heute an den Monster Blizzard, welcher Michigan vom 25. bis zum 27.01. komplett lahmlegte. Laut des Nationalen Wetterdienstes trafen hier zwei Sturmsysteme aufeinander. Einer davon kam aus Kanada, der andere aus dem Golf von Mexiko, was zu verheerenden Schäden führte. Um die 20 Menschen kamen durch direkte oder indirekte Folgen des darauf entstehenden Sturmes ums Leben. Viele von ihnen durch Herzinfarkte oder Verkehrsunfälle. Mindestens ein Mensch starb an Unterkühlung in einem liegen gebliebenen Auto. Wir befinden uns jetzt genau wieder in diesem Jahr, also 1978, wo nun auch Steven wieder zurück nach Hause gekehrt ist, weswegen die Beziehung zu seiner deutschen Partnerin zu Bruch ging. Doch diese Beziehung ist nicht die einzige, welche zu jener Zeit endet. Auch seine Eltern gehen von nun an getrennte Wege. Was Steven weiterhin begleitet, ist seine Leidenschaft zum Sport. Jeden Tag joggt er knapp 10 Kilometer, um sich fit zu halten. Aktuell ist er noch 9 Credits vom Abschluss seines Studiums entfernt. Mit Hilfe sogenannter Credit Points wird der Zeitaufwand eines Studiums gemessen. Im Schnitt beinhaltet zum Beispiel ein Bachelorstudiengang 180 Credit Points, wobei einer dieser Points um die 25 bis 30 Arbeitsstunden entspricht. Neben den Kursen, die Teil seines Studiums sind, fungiert der nun 23-Jährige als Co-Autor eines Kommentares, welcher in der Campus-Zeitung erscheint. Darin geht es vor allem um den unzureichenden Bücherbestand der Universitätsbibliothek. Steven möchte sich in diesem Zuge für die Einführung eines elektronischen Sicherheitssystems stark machen, was man zum Schutz vor Diebstählen installieren solle. Und das sollte dann eben verhindern, dass beispielsweise immer wieder Bücher aus der Bibliothek verschwinden. Mitte Februar teilt Steven einigen seiner Freunde mit, dass er in den kommenden Tagen zu einem weiteren Cross-Country-Skitrip zum 10 Kilometer entfernten Lake Michigan aufbrechen würde. Die Vorfreude darauf steht ihm ins Gesicht geschrieben. Am 18. Februar ist es dann schon soweit und Steven macht sich auf den Weg. Er plant lediglich einen, höchstens zwei Tage unterwegs zu sein. Als der 23-Jährige dann jedoch nicht zu Hause auftaucht, meldet sein Mitbewohner ihn bei der Polizei als vermisst. Sollte ihm da draußen in der eisigen Kälte etwas passiert sein, zählt jede Sekunde. Am 21. Februar, also drei Tage nachdem Steven zu seinem Trip aufgebrochen ist, sind einige Personen mit ihren Schneemobilen in Saugatuck unterwegs. Doch eine Sache scheint hier in der verschneiten Landschaft nicht ins Bild zu passen. Eine verlassene Skiausrüstung inklusive eines Rucksacks. Das alles finden sie im heutigen Saugatuck Dunes State Park am Ufer des Lake Michigan. Lange müssen sie nicht überlegen, um zu wissen, was nun zu tun ist. Sie melden den Fund bei der Polizei. Als diese vor Ort eintreffen, befindet sich auf der beschriebenen Ausrüstung schon eine kleine Schicht mit Schnee. Die beiden Skier liegen in einem Abstand von 20 cm zueinander am Boden. Die Stöcke wurden neben den beiden äußeren Seiten der Skier in den Schnee gesteckt. Auf den Skiern steht dann noch der Rucksack. Das alles wirkt also keineswegs chaotisch, sondern so, als hätte jemand seine Ausrüstung sortiert, um sich womöglich eine Stelle hier etwas genauer anzusehen. Um herauszufinden, wem die Ausrüstung gehört, schauen sich die Polizisten die Sachen etwas genauer an. Auf einem der Skier sind die Initialen SKR zu finden. Das bringt sie natürlich nicht sonderlich weiter, aber das ändert sich, sobald sie sich den Rucksack ansehen. Im Inneren finden sie ein paar schwarze Handschuhe, eine braune Tüte mit Essen, Plastiktüten, eine Zigarettenbox, eine Plastikflasche, ein Notizbuch mit losen Blättern, einiges an Handout-Material vom College, einen Zeichenblock und eine Zahnarztrechnung. Letzteres ist in diesem Fall entscheidend, denn die Rechnung stammt vom 3. Februar und wurde ausgestellt auf einen Mann namens Stephen Kubacki. Nun können die Polizisten eins und eins zusammenzählen. Die Sachen gehören zu dem jungen Mann, der bereits von seinem Mitbewohner als vermisst gemeldet wurde. Klar ist, sie müssen schnell reagieren. Steven könnte irgendwo eingestürzt sein und gerade ums Überleben kämpfen. An dieser Stelle kommen wir dann auch schon zum ersten Punkt, der den Fall in den Augen vieler Menschen bis heute ziemlich unheimlich erscheinen lässt. Denn die Ermittler entdecken vor Ort Fußspuren, die auf den zugefrorenen See führen. Die gesamte Spur entspricht einer Länge von 180 Metern. Und um euch an der Stelle mal zu verdeutlichen, wie groß der Lake Michigan ist, er zählt zu den 5 größten Seen Nordamerikas. Dabei hat er eine Länge von 494 Kilometern und eine Breite von 190 Kilometern. Nach diesen eben beschriebenen 180 Metern endet die Fußspur jedoch abrupt. Es gibt keine, die wieder zurückführt, aber auch keine, die noch weiter auf den See hinausgeht. Während die Suche nach dem vermissten 23-Jährigen nun schon auf Hochtouren läuft, wird sein Mitbewohner von der Polizei befragt. Dabei erzählt er, dass er Steven einmal selbst zum See begleitet habe. Dabei blieb er am Ufer zurück, während Steven auf den See hinausging. Insgesamt eine Stunde war er weg und ging dabei so weit, dass man ihn eine ganze Weile nicht einmal mehr sehen konnte. Laut seinem Mitbewohner liebte Steven die Ruhe auf dem See, die er in diesen Momenten ganz für sich genießen konnte. Als nächstes befragen sie eine junge Frau, deren Name jedoch nie öffentlich bekannt wird. Sie gibt an, Steven zuletzt am Freitag, also einen Tag vor seinem Aufbruch, gesehen zu haben. Dabei sei er gut gelaunt gewesen. Er habe sich einfach auf den darauffolgenden Tag gefreut. Ein Paar, welches am Tag von Stevens Verschwinden in der Saugatuck-Gegend unterwegs gewesen ist, berichtet, dass sie dabei auf ein anderes Paar getroffen seien. Dabei sei der Mann auf das Packeis des Sees geklettert. Definiert wird Packeis als Meereisfläche, die nicht mit dem Land verbunden ist und aus kleineren Eisstücken besteht, die zusammengefroren sind. Und ja, hier handelt es sich natürlich um einen See, aber dennoch kam es hier zu diesem Phänomen. Zurück zu dem gesichteten Paar. Während der Mann also dort hinaufkletterte, schoss die Frau ein Foto von ihm. Glücklicherweise können sich die Zeugen noch an das Aussehen und die Kleidung der beiden erinnern. Das Gesicht des Mannes beschreiben sie als rötlich mit einigen Pickeln. Getragen habe er eine hellbraune Skijacke und eine Cap mit einem Schriftzug. Die Frau sei auf jeden Fall kleiner gewesen und habe lange, dunkle Haare gehabt. Aufgrund dessen kann schnell ausgeschlossen werden, dass es sich hierbei um den vermissten 23-Jährigen gehandelt hatte. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er einen roten Parka, eine blaue Jeans und Skiboots. Hinzu kommt, dass Steven zu diesem Zeit keine feste Freundin hatte. Zumindest nicht in den USA. In Europa hatte er wohl 3. 2 in Deutschland und 1 in Frankreich. Zumindest wurde das lange so behauptet. Wie hier jetzt der Stand ist, darüber sprechen wir später nochmal. Die Suche nach ihm findet an Land und mit einem Helikopter aus der Luft statt. Um eine Spur finden zu können, werden ab einem gewissen Zeitpunkt auch Hunde eingesetzt. All das scheint nicht zu helfen, denn auch 2 Tage später fehlt von Steven weit und breit jede Spur. Dies führt dazu, dass die Suche bereits am 22. Februar, also nach nur einem ganzen Tag, wieder eingestellt wird. Stevens Eltern wollen das natürlich verhindern und kontaktieren daraufhin den Gouverneur, um eine Wiederaufnahme bzw. eine Erweiterung der Suche zu fordern. Irgendwo da draußen musste Steven doch sein. Man konnte ihn nicht so einfach aufgeben. Der Gouverneur sieht das scheinbar ähnlich, weswegen die Suche für einige Tage fortgesetzt wird. Doch auch dies führt nicht zum gewünschten Erfolg. Sie finden weder Steven selbst noch irgendeinen Hinweis auf seinen Verbleib. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Am 6. März erhält die Polizei dann erneut einen Anruf von Irene Kubacki. Während dieses Telefonats gibt sie an, dass ein Freund der Familie immer wieder Anrufe einer unbekannten Person erhalte, welche angibt, man solle Steven über eine bestimmte Nummer kontaktieren. Die Person nennt die Nummer und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass Stevens Familie nichts unversucht lassen möchte und die Nummer versucht zu kontaktieren. Als sie die Nummer also in ihr Telefon tippen und den Anrufknopf betätigen, werden sie darüber informiert, dass diese bereits im September 1977 deaktiviert worden war. Und tatsächlich hatte Irene in genau diesem Monat, also dem September 1977, einen Anruf von Steven von dieser Nummer erhalten. Von der Polizei möchte sie nun, dass sie herausfinden, wer diese Anrufe getätigt hat und wollte, dass die Familie versucht, Steven über die genannte Nummer zu kontaktieren. Kurz darauf kontaktiert ein Officer die Telefonfirma Michigan Bell Telephone CO, welche ihm bestätigt, dass die Nummer am 20. September 1977 deaktiviert wurde. Enttäuschenderweise gibt es keine weiteren Informationen, die sie ihm zur Verfügung stellen können. Im nächsten Schritt befragt die Polizei einen Student des Hope Colleges, der zu Protokoll gibt, dass Steven komische Freunde gehabt habe und er sich vorstellen kann, dass einer von ihnen hinter den unbekannten Anrufen stecken könnte. Hierbei spricht er von 20 Personen, die nicht dem normalen Typen eines Studierenden entsprechen würden. Es gibt allerdings keinen Hinweis darauf, dass einer von Stevens Freunden hinter den Anrufen steckt. Im Laufe der Ermittlungen wollen die Polizisten erneut mit einer Freundin von Steven sprechen. Zunächst wissen sie allerdings nicht, wo sich diese aktuell aufhält. Kurz darauf stellt sich heraus, dass sie zu ihrer Tante nach Grand Rapids gefahren war und schon seit 2 bis 3 Wochen bei den Kursen der Uni fehlt. Grund dafür ist Stevens Verschwinden, welches sie sehr mitgenommen hat. Zu dieser Zeit macht sie das ein oder andere Mal sogar die Andeutung, sich das Leben nehmen zu wollen. Seine Eltern können und wollen nicht glauben, dass ihr Sohn Steven nicht mehr am Leben ist. Nachdem sie zu Beginn der Suche selbst nach Michigan gereist sind, um sich bei der Suche nach dem 23-Jährigen zu beteiligen, nehmen sie das Ganze nun selbst in die Hand. In einem Interview mit einer örtlichen Zeitung gibt sein Bruder an, dass sich Steven in der Natur sehr gut auskenne und dass er schon das ein oder andere Mal auf dem Mount Washington in New Hampshire gewesen sei. Seltsam findet er jedoch, dass man auch den Rucksack bei den Skiern fand. Denn selbst wenn Steven die Skier ablegt, um die Umgebung ein wenig zu erkunden, lässt er immer seinen Rucksack bei sich. Schließlich befindet sich darin unter anderem sein Kompass. Zudem spricht sein Bruder über die Wochen vor Stevens Verschwinden. In dieser Zeit seien sie im ständigen Austausch miteinander gewesen. Unter anderem hätten sie telefoniert und Steven hatte seiner Familie auch 2 Briefe geschrieben. Nachdem nun auch die erneute Suche ohne Erfolg blieb, kontaktieren Irene und John einen Mann namens Theo Grievers, der als Privatdetektiv tätig ist. Sie wollen nichts unversucht lassen, um ihren Sohn doch noch nach Hause zu bringen. Ende März spricht Theo mit den Ermittlern über den Fall. In diesem Zuge kommt heraus, dass scheinbar einige Leute annehmen, dass Steven sich nach Deutschland abgesetzt haben könnte. Da die Ermittler nichts ausschließen wollen, kontaktieren sie am 30. März die Icelandic Airlines, um herauszufinden, ob sich Steven auf einem ihrer Flüge nach Deutschland befunden hatte. Explizit fragen sie die Daten vom 17. bis zum 21. Februar an. Nur einen Tag später wird die Suche nach dem Vermissten wieder aufgenommen, nachdem das Eis auf dem See weitestgehend geschmolzen war. Ihre Hoffnung ist es, dass eine mögliche Leiche nun irgendwo auftauchen würde. Denn das war die erste Theorie, also dass Steven ins Eis eingebrochen und im eisigen See ertrunken ist. In einem Zeitungsartikel meldet sich der Polizeibeamte Joe Armstrong zu Wort. Er sagt, es gibt eine sehr starke Strömung in der Gegend und ein Großteil des Eises ist gebrochen und aufgetürmt. Damit meint er also den Zustand des Eises zum Zeitpunkt des Verschwindens. Ein anderer Artikel ziert die Überschrift, es bleibt wenig Hoffnung für den Skifahrer. Bei der erneuten Suche werden sie abermals enttäuscht. Keine Leiche, kein Steven. Später an diesem Tag meldet sich dann auch die Airline zurück. Leider konnten sie keine Daten finden, die dafür sprechen, dass Devin in einem der Flieger Richtung Deutschland saß. Und man muss in diesem Fall wirklich sagen, dass die Polizei in alle Richtungen ermittelt hat. Irgendwann schickten sie sogar Stevens Zahnunterlagen nach Chicago, um prüfen zu lassen, ob er eines der bis dato nicht identifizierten Opfer des Serienmörders John Wayne Gacy war. Dieser wurde am 21. Dezember 1978 wegen Mordes angeklagt. Im Kriechkeller unter seinem Haus wurden 28 Leichen geborgen. Gestanden hatte er 33 Morde. Stand 2015 waren 7 der Opfer noch immer nicht identifiziert. Dem geht man aber bis heute nach und erst 2021 konnte man einem weiteren Opfer einen Namen geben. Über John Wayne Gacy sprechen wir ausführlich in Folge 3 mit dem Titel Pogo der Killer-Clown. Und falls ihr euch die Folge anhören möchtet, an dieser Stelle eine kleine Warnung, das ist wie gesagt unsere dritte Folge und mein Sprechen in dieser Folge ist daher auch nicht wirklich gut und die Tonqualität ist natürlich auch um einiges schlechter als jetzt. An der Stelle aber jetzt wieder zurück zu unserem heutigen Fall. Während immer noch niemand weiß, was mit dem 23-Jährigen passiert ist, erhält er in Abwesenheit seinen Bachelor of Arts, den seine Eltern für ihn entgegennehmen. Zudem wird am College eine Gedenkfeier für ihn abgehalten. Zeitsprung zum 5. Mai 1979, ein Samstag, 15 Monate nach Stevens Verschwinden. Wir befinden uns auf einem Feld in Pittsfield, Massachusetts, 1190 Kilometer vom Lake Michigan entfernt. Hier in diesem Feld liegt ein junger Mann. Als er seine Augen öffnet, weiß er weder, wo er ist, noch welcher Tag heute ist. Als er an sich herunterblickt, bemerkt er, dass er Kleidung trägt, die ihm nicht gehört. Darunter ein T-Shirt des Marathons in Wisconsin und Sneaker. Im Rucksack, welcher sich bei ihm befindet, entdeckt er $40 in bar, eine Brille und einige Karten. Die Karten stammen von Sacramento, San Francisco, Reno, Chicago und Utah. Neben den Karten befinden sich im Rucksack außerdem noch Schilder, welche man zum Hitchhiken verwenden könnte. Sein Körper fühlt sich an, als sei der Mann in letzter Zeit viel gelaufen oder gejoggt. Weil der Mann keine Ahnung hat, was er tun soll, läuft er einfach los und hält ein Auto an, welches an ihm vorbeifährt. Die erste Frage, die der Mann dem Fahrer stellt, ist: Wo sind wir hier? Dieser sagt dem verwirrt wirkenden Mann, dass sie sich in Pittsfield befinden. Im nächsten Schritt kauft der Mann sich eine Zeitung und wirft einen Blick auf das Datum. 5. Mai 1979. Ihm wird schlecht. 1979? Das Letzte, an was er sich erinnern kann, ist sein Cross-Country-Skitrip zum Lake Michigan 1978. Bei dem Mann handelt es sich um den bis dato vermissten Stephen Kubacki. Er nimmt nun auf einer Bank gegenüber eines Restaurants Platz und bleibt sitzen. Stundenlang. Was war in den 15 Monaten zwischen dem Februar 1978 und jetzt passiert? Wie würde seine Familie reagieren, ihn wiederzusehen? Was würde das Wiedersehen in ihnen auslösen? Das letzte Gefühl, an was er sich erinnert, ist Angst. Angst davor, in einer gefrorenen Dunkelheit verloren zu sein. Eins ist ihm schnell klar. Er möchte nicht als erstes zu seinen Eltern. Seine Tante June Bozak wohnt jedoch ganz in der Nähe in Great Barrington. Das befindet sich nur 30 Kilometer von seinem jetzigen Standort entfernt. Wieder läuft er zur Straße und hält ein Auto an. Darin sitzt der 28-jährige Ronald Curtis, ein Student des Berkshire Christian College. Ronald kennt Stevens Tante und weiß auch, wo sie wohnt. Er zögert also nicht und nimmt den jungen Mann mit. Gemeinsam sind sie nun auf der Route 7 unterwegs. Mittlerweile ist es Abend. Irgendwas zwischen 18.15 Uhr und 18.45 Uhr. Als sie am Ziel ankommen und Steven auf das Haus seiner Tante zugeht, ist diese gerade bei einer Nachbarin. Dabei sieht sie jedoch, wie ein Mann auf ihr Haus zugeht. Sie kann gar nicht glauben, was sie da sieht. Ist es wirklich Steven, ihr Neffe? Doch dann ist sie sich sicher. Er ist es. Ihre Nachbarin ruft sie noch ein, das ist mein Neffe, zu, bevor sie losrennt. Nachdem sich die beiden in die Arme gefallen sind, ruft June Stevens Eltern an. Während des Telefonats nimmt auch er den Hörer in die Hand. Die beiden müssen die Stimme ihres Sohnes hören, um zu realisieren, dass er es ist. Das Wiedersehen mit seinen Eltern findet in seiner Heimatshauf Deerfield statt. Mehrere Zeitungen berichten von dem emotionalen Moment. Ein Artikel zeigt ein Foto, auf welchem Steven seinen Vater umarmt. Irene und John können gar nicht glauben, dass sie ihren Sohn nach 15, viel zu langen Monaten, endlich wieder in die Arme schließen können. Seine Mutter sagt in einem Interview, dass sie keine Erklärung für sein Verschwinden bräuchte. Sie ist einfach dankbar, ihren Sohn wieder bei sich zu haben. Dazu ergänzt sie: Die Welt ist nun wieder ein guter Ort. Sein Vater sagt außerdem, dass er keinen Druck auf Steven ausüben möchte. Wenn er etwas zu erzählen habe, würde er das schon von sich aus tun. In der Woche nach seiner Rückkehr gibt auch Steven selbst das ein oder andere Interview. Er glaubt, dass sein Blackout aufgrund von Erschöpfung und Belastung auftrat. In einem Zeitungsartikel wird dieses Zitat von ihm gedruckt. Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass Bergsteiger unter dem Verlust der Körperwärme und der Erschöpfung leiden. Diese Kombination kann zu einem vorübergehenden Gedächtnisverlust führen. Im gleichen Artikel sagt er auch, dass er zwar einen Arzt, aber auf keinen Fall einen Psychologen aufsuchen werde. Immerhin sei er in guter mentaler Verfassung gewesen, als er zu seinem Skitrip aufbrach, und er sei es noch. Und auch an der Stelle habe ich euch ein Zitat aus einem der Artikel mitgebracht. Steven sagt hier: Mein Vater wollte mir das Haus überschreiben. Ich hatte 3 Kurse in der Schule und hatte keine Probleme. Ich hatte eine Romanze in Deutschland. Es gab keine Probleme mit Mädchen. Zudem hatte ich ja einen Vertrag mit der Zeitung Holland Sentinel. Damit möchte er betonen, dass in seinem Leben alles gut lief und es ihm mental gut ging. Obwohl das, was er beschrieben hat, ja nicht ausschließt, dass es mentale Probleme gibt oder gab. Zu Beginn möchte Steven alles daran setzen, um herauszufinden, was genau in den 15 Monaten passiert ist, an die er keinerlei Erinnerungen hat. Für eine gewisse Zeit überlegt er, zur Hypnose zu gehen, verwirft den Gedanken jedoch wenig später bereits wieder. Bevor er diesen Schritt geht, möchte er selbst herausfinden, was genau mit ihm passiert ist. Er sagt, dass er sich wie in der Twilight Zone oder in einem Science-Fiction-Film gefühlt habe, wo Menschen plötzlich in einem fremden Land auftauchen und völlig fehl am Platz sind. Bei Twilight Zone, falls ihr das nicht wisst, ich wusste es nicht, handelt es sich um eine US-amerikanische TV-Serie mit Mystery- und Science-Fiction-Elementen. Stevens Plan ist es, jetzt erst einmal eine Weile zu Hause zu bleiben und alle Freunde wiederzutreffen. Innerhalb eines Monats scheint er sein Vorhaben herauszufinden, was mit ihm passiert ist, komplett über Bord zu werfen. In einem weiteren Interview sagt er, dass er nicht mehr darüber besorgt sei, was geschehen ist. Er habe keinerlei Interesse mehr daran, das verlorene Jahr in seinem Leben aufzuspüren und zu hinterfragen. Ab diesem Zeitpunkt äußert er sich nicht mehr öffentlich zu seinem Verschwinden und der ganze Trubel um seine Person wird ihm einfach zu viel. Daher schnappt er sich das Auto seines Vaters und verschwindet. Diesmal aber bewusst und geplant. Und wie das so ist, werden schnell andere Themen besprochen und das mysteriöse Verschwinden von Steven Kubacki rückt in den Köpfen der Menschen allmählich in den Hintergrund. Die Frage, die sich dennoch einige Menschen stellen, ist: Hat Steven während seiner eigenen Nachforschungen etwas so Unheimliches herausgefunden, dass er nicht weiter nachforschen will? Ist dies der Grund, warum er auch so plötzlich keine Interviews mehr geben möchte? Am 24. Mai 1979 erscheint in der Mississippi Sun ein Artikel rund um Stevens Verschwinden. Geschrieben wurde er von Fanny Black Ladd, der darin auf eine angebliche Kopfverletzung des 23-Jährigen hinweist. Diese habe sich Steven beim Skifahren zugezogen und sie sei so schwer gewesen, dass er aufgrund dessen im Krankenhaus lag. Woher der Autor diese Information nimmt, ist unklar, denn in den polizeilichen Unterlagen ist hierzu nichts zu finden. Angeblich habe sich Sergeant Kiebler dazu geäußert, wofür es jedoch keinerlei Beweise gibt. Eine solche Kopfverletzung könnte eine Rolle spielen, da dies eine Amnesie erklären könnte, so der Autor. Einige Reporter kontaktieren daraufhin Stevens Arzt, Stefan Wolanski, der aber natürlich keine Infos preisgibt. Alles, was er sagt, ist: Er ist ein ganz normaler Typ, unglaublich. Ich bin froh, dass er zurück ist. 1983 macht Steven seinen Master in Linguistik an der Ohio University und promoviert anschließend in klinischer Psychologie. Dies begann er an der University of New Mexico. Dort erhielt er dann ein Stipendium in den Abteilungen Philosophie und Psychoanalyse an der Universität Frankfurt. Noch heute ist er als Psychologe tätig und lebt ein ruhiges Leben. Am 27. November 2017 erscheint sein Buch Meta-Mathematical Foundations of Existence, Gödel, Quantum, God and Beyond. In der Beschreibung zu dem Buch heißt es unter anderem: Die Autoren beweisen, dass die Existenz in ihren Universen und Realitäten unendlich ist. Alles Vorstellbare und Unvorstellbare ist möglich. Es gibt endlose Veränderungen und grenzenlose Möglichkeiten, die durch die inhärente Unvollständigkeit und Inkonsistenz aller Dinge, Gedanken, Theorien und Universen vorangetrieben werden. Zudem hat Steven eine Dating-Website mit dem Namen T-Rate-Date ins Leben gerufen. Auf der Seite selbst heißt es, dass Dr. Steven Kubacki seit 1985 menschliches Verhalten und dessen Auswirkungen auf unserem Planeten untersuche. Bei seiner Dating-Plattform geht es darum, Menschen anhand ihrer privaten Bewertungen und Eingaben zu helfen, bessere Dating-Entscheidungen zu treffen. Zudem hat er eine eigene Website, stephenkubacki.com. Und die ersten Worte, die einem ins Auge springen, wenn man diese Seite öffnet, sind: Was geschah wirklich? Er schreibt auf dieser Seite also selbst über sein Verschwinden. Klickt man auf den darunter aufgeführten Link, gelangt man zu einer chronologischen Reihenfolge der Ereignisse, noch immer auf seiner Website. Allerdings muss ich sagen, ist das wirklich sehr, sehr knapp gehalten. Also man kann hier lesen, in welchem Jahr er geboren ist, wann er wo zur Schule ging und wann er genau verschwand. Details sucht man hier vergebens. Klickt man auf den Punkt Schreiben, werden zwei Bücher gelistet. Das erste habe ich euch ja eben bereits vorgestellt und das zweite trägt den Titel The Disappearance – What Really Happened to One of History's Last Unexplained Missing Persons. Also auf Deutsch, das Verschwinden. Was wirklich mit einer der letzten ungeklärten vermissten Personen der Geschichte geschah. Geschrieben wird das Buch sowohl von Stephen selbst als auch von Dylan James Qualls, einer seiner engen Freunde. Laut der Inhaltsangabe des Buches weiß der Psychologe mittlerweile ganz genau, was in den 15 Monaten seiner Abwesenheit passiert ist. Denn dort steht geschrieben: Die Wahrheit, so stellt sich heraus, ist noch faszinierender und Kubacki weiß genau, was in dieser verlorenen Zeit passiert ist. Nach fast 45 Jahren des Schweigens ist Stephen Kubacki bereit zu enthüllen, wohin er nach seinem Verschwinden gegangen ist. Seine Erfahrung ist viel seltsamer und auch viel glaubwürdiger, als jeder es vermuten würde. Die Geschichte handelt von einer revolutionären Organisation, einem idealistischen Terroristen in Ausbildung namens Nathan T. Stanfield, spirituellen Erfahrungen mit halluzinogenen Drogen und alternativen Realitäten, der französischen Fremdenlegion und dem Kampf eines jungen Mannes, in einer turbulenten Zeit einen Sinn zu finden. Noch ist das Buch nicht erschienen, aber sobald das der Fall sein wird, werde ich es auf jeden Fall lesen und euch ein Update zu dem Fall geben. Nachdem die erste Flut abgeebbt war, bekam der Fall nicht mehr besonders viel mediale Aufmerksamkeit. In Foren, die sich mit dem Paranormalen beschäftigen, wird der Fall aber immer wieder heiß diskutiert. Und gerade in den letzten Jahren wurde Stephens Verschwinden immer wieder in YouTube-Videos, Podcasts oder TikToks thematisiert. Durch die Inhaltsbeschreibung seines Buches fallen theoretisch schon einige Theorien raus, aber an der Stelle würde ich mit euch trotzdem gerne über die bekanntesten Theorien sprechen, die sich um seinen Fall ranken. Theorie 1 besagt, dass sein Verschwinden mit dem Lake Michigan Triangle zusammenhängt. Wie auch im bekannten Bermuda-Dreieck, über welches wir auch schon einen Spooky Sunday gemacht haben, soll es auch hier immer wieder zu UFO-Sichtungen, Schiffsunglücken, Geisterschiffen oder Flugzeugabstürzen kommen. Das Lake Michigan Triangle liegt zwischen Ludington, Manitowoc und Benton Harbor. Der mitbekannteste Vorfall ist der des Northwest Orient Airlines Fluges 2501. Am Abend des 23. Juni 1950 verließ das Flugzeug mit 55 Passagieren und drei Besatzungsmitgliedern an Bord den Flughafen LaGuardia in New York. Ziel war Minneapolis. Bei der Überprüfung des Wetters auf der Route kam heraus, dass sie wohl mit einigen Gewittern und möglichen Böen rechnen müssten. Für die Besatzung allerdings kein Grund zur Sorge. Der Pilot Robert Lind fragte nach einem Sinkflug auf 4000 statt den geplanten 6000 Fuß. So wollte er die Turbulenzen vermeiden. Um auf Nummer sicher zu gehen, wies die Flugsicherung sogar an, das Flugzeug auf 3500 Fuß zu senken, um eine Kollision mit einem anderen Flugzeug zu verhindern. Um 23.13 Uhr kam es zur letzten Funkübertragung, in welcher der Pilot bat, auf 2500 Fuß sinken zu dürfen. Dafür bekamen sie, aufgrund eines anderen Flugzeugs, jedoch keine Freigabe. Zeugen berichten später von Lichtblitzen oder einer Explosion. Um Mitternacht stellte man fest, dass das Flugzeug vom Radar verschwunden war. Einen Tag später fand man 29 Kilometer nordwestlich von Benton Harbor einen Ölteppich, Trümmer und menschliche Überreste. Unter den Trümmern befanden sich jedoch keine größeren Teile oder die Triebwerke. Diese konnten nie gefunden werden. Theorien zu dem Absturz gibt es viele. Oft heißt es, dass es einfach an der schlechten Wetterbedingung und an der mangelnden Sicht lag. Andere sprechen davon, dass das Flugzeug von einem Blitz getroffen wurde und daraufhin explodierte und abstürzte. An den Trümmern konnten jedoch keine Brandspuren gefunden werden. Wieder andere glauben, dass das Flugzeug von einem UFO entführt wurde und gaben hierbei an, dass zwei Polizisten in der Gegend noch 2 Stunden nach dem Verschwinden des Flugzeuges rote Lichter über dem See schweben sahen. Laut der Michigan Shipwreck Research Association handelt es sich bei dem Dreieck um einen Mythos. Sie sagen, dass es dort nicht mehr Unglücke gäbe als in den übrigen großen Seen Nordamerikas. Die Anzahl der verunglückten Schiffe ließ es sich auf den hohen Schiffsverkehr zurückführen. Und genau darüber haben wir ja auch in der Folge rund um das Bermuda-Dreieck gesprochen. Falls ihr die noch nicht gehört habt, das ist Folge 177 und sie heißt Friedhof des Atlantiks. Passend dazu gibt es natürlich viele Menschen, die glauben, dass Steven von Aliens entführt wurde und dann eben auf dem Feld wieder ausgesetzt wurde. Wieder andere glauben, dass er durch ein Portal in der Zeit gereist ist. Eine sehr verbreitete Theorie ist auch die des freiwilligen Verschwindens. Laut dieser Theorie geht man davon aus, dass Steven ein neues Leben anfangen wollte, was letztendlich aber nicht so funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hat. Er habe dann also so getan, als würde er ohne Erinnerung in einem Feld aufwachen, um wieder zurück nach Hause kommen zu können. So wollte er es für seine Familie und für sich leichter machen. Denn ihm wird ja klar gewesen sein, wie schwer diese Zeit für seine Eltern und seinen Bruder gewesen sein muss. Nicht zu wissen, was mit ihm passiert ist. Wenn er also behauptet hat, einfach in dem Feld aufgewacht zu sein, könnte er sich der Verantwortung entziehen, alle in dem Glauben gelassen zu haben, dass er tot sei. Und in Bezug auf diese Theorie gibt es einige Punkte, die wir uns nochmal genauer anschauen müssen. Sicher erinnert ihr euch an den jungen Mann, der Steven in seinem Wagen zu dessen Tante fuhr. In verschiedenen Interviews gibt dieser an, dass Steven ihm gegenüber nie davon gesprochen habe, seine Erinnerung verloren zu haben. Er habe sich als Nathan vorgestellt, gesagt, dass er aus South Deerfield stamme und in Great Barrington eine Freundin besuchen wolle. Er habe Informationen zu einem ihrer Freunde, der jetzt schon längere Zeit als vermisst gilt. Doch der Mann gibt an, von Steven noch weitere Informationen erhalten zu haben. Er soll gesagt haben, dass er von San Francisco aus gehitchhiked, aber zurückgeflogen sei. Anschließend habe er dann einen Bus von Boston nach Pittsfield genommen, der ihn $8 gekostet hätte. Eine Zeitung prüft das dann auch und stellt fest, dass das Busticket für diese Strecke bei einem Preis von $7,75 liegt. Passt also. Zudem war Steven wohl über die Milkshake-Preise von 75 Cent überrascht gewesen. Im Mittleren Westen würden diese immerhin schon $1 kosten. Nach San Francisco sei er gereist, um dort beim sogenannten Eastern Religion Cult in der Bay Area zu lernen. Der Fahrer sagt, Zitat, er sagte mir, er sei ein Ungläubiger. Dann erzählte er mir, er sei während seines Aufenthalts in San Francisco einer östlichen Religionssekte beigetreten. Er sagte mir, er habe nicht die Absicht gehabt, sich ihr anzuschließen, sondern sei dorthin gegangen, um zu lernen. Weiter sagt er, ich neige dazu, ihm nicht zu glauben. Aber ich bin nicht bereit, ihm eine Anschuldigung ohne Fakten zu machen. Vielleicht war es Amnesie, welche seine Verwirrung verursachte. Ich habe Mitleid mit ihm, denn egal wie es ausgeht, er steckt in einer Zwickmühle. Steven selbst will sich an dieses Gespräch nicht erinnern können, sagt aber gleichzeitig, dass er es auch nicht abstreiten kann, er könne sich schlichtweg nicht erinnern. Er könne sich nur daran erinnern, dass der Mann seine Tante kannte, wusste, dass sie umgezogen war und daher auch wusste, wo er sie finden könne. Als sein Mitbewohner im Zuge der Ermittlungen befragt wurde, gab dieser an, dass er sich durchaus vorstellen könne, dass Steven wollte, dass es so aussieht, als sei er ins Eis gefallen, um dann zu verschwinden. Für besonders wahrscheinlich hält er diese Version dennoch nicht. Als Steven zuvor zweimal kurzfristig verreiste, bat er ihn um Geld, was in diesem Fall nicht passiert ist. Robert Need, der sich selbst als engen Freund und damaligen Kommilitonen beschreibt und praktischerweise gleichzeitig als Reporter des Holland Sentinel fungiert, berichtet noch etwas über Steven, was zuvor so nicht bekannt war. Er gibt an, dass Steven gemeinsam mit zwei anderen Studenten ein Underground-Newspaper ins Leben gerufen hatte. Dazu sagt er, Zitat, es war sehr politisch und sehr anti-etabliert, wie etwas aus den 60er Jahren. Eine Woche vor seinem Verschwinden habe er zudem ein Video aufgenommen, in welchem er angab, das Land verlassen zu wollen. Darin soll Steven gesagt haben, dass er das Land hasste, aber Europa gerne mochte. Steven gibt zwar zu, vor seinem Verschwinden ein Video aufgenommen zu haben, sagt aber, dass er darin lediglich über seine Zeit in Deutschland gesprochen habe. Und dann gibt es ja auch noch das T-Shirt des Wisconsin Marathons. Dabei handelt es sich um den Pavunurmi-Marathon. Auf der Liste der Teilnehmer gab es zwar den Namen Kubacki, allerdings mit dem Vornamen Robert. Natürlich sind auch einige Stevens unter den Teilnehmern, aber das hat ja nicht sonderlich viel zu heißen. Klar könnte sich Steven unter falschem Namen bei dem Marathon angemeldet haben, aber auch das sind natürlich alles reine Spekulationen. Das alles könnte ja auch passiert sein, während Steven unter Gedächtnisverlust litt, wie die nächste Theorie besagt. Wenn wir uns jetzt an der Stelle nochmal die Inhaltsangabe seines Buches in Erinnerung rufen, wird dort ja von einem Terroristen in Ausbildung namens Nathan gesprochen. Genau der Name, mit dem sich Steven bei seiner Mitfahrgelegenheit vorstellte. Und dies löst wieder weitere Theorien aus. Könnte Steven beispielsweise entführt worden sein, um als Terrorist ausgebildet zu werden? Er könnte im Zuge dessen so schreckliche Sachen erlebt haben, dass er sich für einige Zeit nicht mehr daran erinnern konnte, weil sich sein Geist von dem Geschehen abspalten wollte. Stichwort dissoziative Amnesie. Dabei handelt es sich um Gedächtnisverlust, welcher durch Traumata oder Stress ausgelöst wird. Dies führt zur Unfähigkeit, sich an wichtige persönliche Informationen zu erinnern. Die Betroffenen haben ganz unterschiedlich ausgeprägte Gedächtnislücken, die von wenigen Minuten bis hin zu Jahrzehnten reichen. Allerdings gibt es auch hier Menschen, die dem Ganzen eher kritisch gegenüberstehen. Sie sagen, dass Steven in den letzten Jahren einfach mitbekommen hat, dass sein Fall immer wieder öfter besprochen wurde und das als Chance dafür gesehen hat, damit Geld zu verdienen. Die ganze Story, die in seinem Buch angekündigt wird, sei also ausgedacht und so könne er den Punkt erklären, warum er sich als Nathan vorgestellt hat. Also ich muss sagen, ich bin wahnsinnig gespannt darauf, wann das Buch erscheinen wird und vor allem, was darin zu lesen sein wird. Vor 9 Monaten gab Steven sein erstes Interview in 45 Jahren. Der YouTube-Account The Missing Enigma hat dies auf seinem Kanal veröffentlicht und insgesamt geht das Video 1 Stunde und 8 Minuten. Direkt zu Beginn stellen sie klar, dass es in diesem Interview nicht direkt um Stevens Verschwinden gehen wird, da sie alle Infos in das Buch gepackt haben und auch wollen, dass die Informationen erst dadurch veröffentlicht werden, was natürlich auch verständlich ist. Steven gibt hier an, dass er zu Beginn nicht über sein Verschwinden gesprochen habe, weil er nicht dadurch definiert werden wollte. Und ich muss sagen, für mich klang das im ersten Moment so, als habe er sich von Anfang an alles erinnern können. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Erinnerungen erst nach und nach zurückkamen. Weiter sagt er, dass es spannend zu beobachten sei, welche Theorien in seinem Fall nach und nach aufgestellt werden. Man würde durch das Buch sehen, welche hier von der Wahrheit entsprechen, welche teilweise der Wahrheit entsprechen und welche völlig absurd sind. Man erfährt außerdem, dass das Buch schon komplett fertig ist und die beiden, also Dylan und Steven, nun auf der Suche nach einem Verlag sind. Denn kurz an der Stelle, Dylan ist bei diesem Video-Interview ebenfalls anwesend. An einer Stelle wird er auch darauf angesprochen, ob es der Wahrheit entspricht, dass er 2 Freundinnen in Frankreich und 1 in Deutschland gehabt habe. Daraufhin lacht Steven und sagt, ich wünschte, es wäre so gewesen. Es habe nur 1 Partnerin in Deutschland gegeben. Und dabei spricht er eben von der Professorin der Uni Freiburg. Als er auf den Marathon angesprochen wird, über den wir an anderer Stelle gesprochen haben, sagt er, dass er von dem Namen noch nie gehört hat. Das heißt, der YouTuber fragt ihn nur nach dem Namen und Steven weiß gar nicht, wovon er jetzt in diesem Moment gerade spricht. Generell wird der Fall oft den Missing 411 Cases zugeordnet. Und ihr merkt sicher schon, es gibt hier viel Parallelen zu anderen Folgen, denn auch zu Missing 411 haben wir schon 2 Folgen rausgebracht. Und zwar sind das die Folgen 126 und 127. Denn immer wieder gibt es dabei Fälle, in welchen Menschen spurlos verschwinden, nach einiger Zeit wieder auftauchen und sich an die vergangene Zeit nicht erinnern können. Meist geschieht das in den US-amerikanischen Nationalparks. Und während der Recherche für die heutige Folge bin ich über einen Fall gestolpert, den ich wirklich sehr unheimlich fand und davon habe ich euch mal eine ganz kurze Zusammenfassung an der Stelle mitgebracht. Eric Lewis verschwand am 1. Juli 2010, als er sich gerade mit 2 Freunden im Mount Rainier National Park in Washington befand. Während sie gerade den eben genannten Berg bestiegen, erschlaffte plötzlich das Sicherungsseil. Als die anderen beiden daran zogen, hatten sie wenig später den Haken und eine Kletterausrüstung in der Hand. Eric hingegen war nirgends zu sehen. Das Seil war also weder durchtrennt worden, noch hatte Eric sich ausgeklinkt. Und kurz nach seinem Verschwinden setzte ein heftiger Sturm ein. Etwas, was bekannterweise bei Missing 411-Fällen immer wieder zu beobachten ist. Bei der aufwendigen Suche fand man nur seinen Rucksack. Eine Leiche wurde nie gefunden. Und damit sind wir jetzt am Ende meines Skripts angekommen. Und ja, Sarah, mich interessieren auf jeden Fall jetzt erstmal deine Gedanken. Und vor allem interessiert mich, welche Theorie du für am wahrscheinlichsten hältst.
Also aktuell können wir ja nur übers Telefon miteinander kommunizieren, Sarah. Also wir nehmen ja selbst die Podcast-Folgen und so weiter auf, während wir miteinander am Telefon sprechen. Und gerade deswegen bin ich ja froh, meine Telefonierabneigung zumindest bei dir abgelegt zu haben.
Ja, also ich muss ja sagen, dass ich darüber auch sehr, sehr froh bin, weil ansonsten hätten wir momentan ein klitzekleines Problemchen. Aber wie heftig auch, dass wir trotz einer Entfernung von knapp 14.000 Kilometern so einfach miteinander sprechen können. Dafür braucht man aber natürlich einen guten Mobilfunkvertrag mit ausreichend Datenvolumen, denn wir beide telefonieren ja immer nur über WhatsApp.
Yes, ohne geht das aktuell gar nicht. Und hier kommt unser heutiger Werbepartner Simon Mobile ins Spiel. Denn Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis.
Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei Simon Mobile aber normalerweise 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat.
Und zwischen diesen Optionen, also den 12, 17 und 27 GB, könnt ihr monatlich wechseln, denn ja, manchmal gibt es ja auch Monate, in denen man deutlich weniger Datenvolumen benötigt als in anderen. Aber das sind natürlich nicht die einzigen Vorteile. Der nächste Punkt, für mich ganz wichtig, ihr könnt monatlich kündigen und somit verpasst ihr keine lange Kündigungsfrist.
Und ansonsten habt ihr noch die Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G und ganz wichtig, eine Allnet-Flat und Wi-Fi-Calling. Und warum das so wichtig ist, darüber haben wir ja vorhin schon mal gesprochen.
Essentiell auf jeden Fall. Und hier NeukundInnen aufgepasst, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code DARK2, also DARK großgeschrieben und die Zahl 2 dahinter, einen Vertrag abschließt, bekommt für 12 Monate monatlich 2 GB geschenkt.
Und wer kann das nicht gebrauchen? Das Angebot gilt bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr auf simon.link/eyesinthedark und wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes. Boah, also ich muss ehrlich sagen, dass ich gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Ich bin mir gerade auch gar nicht sicher, welche Theorie ich als die wahrscheinlichste empfinde. Ich bin einfach komplett sprachlos und ich bin komplett baff, dass dieser Dude über 1000 Kilometer von dem Ort aufgewacht ist, an dem er verschwunden ist. Ich frage mich, wie er da hingekommen ist. Ich frage mich, was in den Monaten dazwischen passiert ist. Und wie du auch schon gesagt hast, ich bin unheimlich gespannt auf das Buch. Ich bin gespannt, ob wir dadurch irgendwelche Antworten bekommen. Aber also, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Was ist denn deine Meinung dazu?
Also mir geht's sehr ähnlich wie dir. Und ich muss sagen, ich habe über den Fall ein kurzes TikTok gesehen, bestimmt vor, weiß nicht, 6, 7 Monaten, habe mir das gespeichert. Und jetzt kam ich so drauf, so, ach, da war doch was, muss ich mir nochmal anschauen. Und als ich dann so ein bisschen in den Theorien drin war, also ich muss sagen, es gibt ein paar, wo ich sage, könnte ich mir vorstellen. Also es gibt nicht die eine, wo ich sage, die war es auf jeden Fall. Weil ich könnte mir einerseits schon vorstellen, dass er beabsichtigt verschwunden ist, weil ich finde, er verstrickt sich ja schon immer wieder in Widersprüche irgendwie und sein Verhalten, finde ich, ist sehr schwer einzuschätzen. Aber andererseits kann ich mir natürlich auch vorstellen, wenn er wirklich irgendwas sehr Traumatisches erlebt hat, dass man dann diese Amnesie hat und sich einfach nicht erinnern kann oder vielleicht auch nicht darüber sprechen möchte. Das kann ja genauso gut sein. Also
ja, voll.
Ich bin total gespannt, was er in dem Buch schreibt, weil es klingt ja schon eher nach dieser Theorie, dass er entführt wurde und vielleicht als Terrorist ausgebildet werden sollte und dann vielleicht ja auch einer Gehirnwäsche unterzogen wurde oder was weiß ich, was da alles läuft. Das ist ja ganz, ganz schrecklich. Aber ja, ich kann es kaum abwarten, bis das Buch rauskommt. Also sobald ich da nähere Infos habe, sage ich euch Bescheid. Und bis dahin schwank ich wirklich so zwischen, es war beabsichtigt oder ihm ist etwas Schlimmes passiert. Aber ja, andererseits, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke und das ausspreche, finde ich es aber auch sehr seltsam, was es mit den Fußspuren auf sich hat, weil ich finde, das lässt sich ja eigentlich wieder nur paranormal erklären und ich finde das total unheimlich.
Ja, voll. Das wollte ich nämlich eben auch sagen, als du gesagt hast, also ich kann mir vorstellen, dass es beabsichtigt ist. Also auf der einen Seite verstehe ich den Punkt. Ich kann nachvollziehen, dass du denkst, vielleicht war es beabsichtigt, aber wie hat er das mit den Fußspuren gemacht und warum hätte er das machen sollen? Also ich finde, wenn man einfach verschwinden möchte, kann man das auf jeden Fall auf deutlich einfachere Art und Weise inszenieren, als dass man das so mysteriös stehen lässt, sage ich mal. Und ich frage mich auch, wie gesagt, wie soll er das gemacht haben? Und wenn er entführt wurde, dann wären vielleicht seine Fußspuren nicht mehr zu sehen gewesen, aber dann wären ja andere zu sehen gewesen. Also das ergibt ja auch keinen Sinn. Also irgendwie, ich hänge mich wirklich so ein bisschen an den Fußspuren auf, muss ich sagen. Was ich nicht so entscheidend finde, ist die Tatsache, dass er sich in seinen Aussagen ein bisschen verstrickt. Weil wenn er halt wirklich einfach verwirrt ist und nicht weiß, was da passiert ist, ich glaube, dann passiert das schon schnell. Also ich glaube, dann kann man sich auch auf der Suche nach Antworten immer wieder so ein bisschen selbst verlieren. Also dass man wirklich selbst so verzweifelt möchte, dass man rausfindet, was einem passiert ist, dass man denkt, naja, vielleicht war es das und das, und dass man sich dann da so reindenkt, dass man dann manchmal sich auch so ein bisschen selbst manipuliert und das Gefühl hat, es war so.
Ja.
Und wenn man dann aber nochmal drüber nachdenkt oder mehr Zeit vergehen lässt, dass man dann denkt, naja, vielleicht war es ja aber auch so und so. Und vielleicht kommen dann ja auch immer wieder so Erinnerungsstückchen raus und er merkt dann, ah, das passt doch nicht zusammen. Also ich kann mir vorstellen, dass er selbst einfach nicht weiß und sich in seinen Aussagen einfach nur verstrickt, weil er selbst auf der Suche nach Antworten ist und seine Gedanken halt einfach zu schnell laut ausspricht. Weißt du, was ich meine? Also, dass er halt einfach zu schnell sagt, was er denkt, ohne dass das irgendwie Hand und Fuß hat. Und das wirkt dann natürlich voll unglaubwürdig. Aber ich glaube, das ist wirklich eher so ein Verwirrtsein und nicht wissen, was er mit seiner eigenen Situation anfangen soll.
Ja, dass er vielleicht dann quasi so das, was ihm im Kopf durchgeht, irgendwie so ausspricht und dann, was aber in seinem Kopf ja auch noch kein ganzes Bild ist und nach außen dann natürlich auch kein ganzes Bild sein kann, quasi.
Ja, voll. Ja, und die Gedanken, die er da ausspricht, die sind wahrscheinlich gar nicht bis zum Ende gedacht. Und irgendwann kommt er dann wahrscheinlich bei jeder Theorie oder bei jeder Version, die er erzählt, genauso wie wir an so einem Punkt, wo er sagt, aber halt, stopp, das ergibt gar keinen Sinn. Und dann denkt er von vorne nach. Und ich glaube, er ist einfach zu schnell darin, das auszusprechen. Aber andererseits frage ich mich dann, wenn das wirklich so ist, also wenn dem wirklich so ist, was schreibt er dann in seinem Buch? Also, weil es hört sich ja an, als würde er nun ganz genau wissen, was passiert ist. Und das finde ich auch merkwürdig. Also, das passt für mich dann irgendwie nicht zusammen, dass er davor nicht so genau weiß, was abging und sich da immer verstrickt in Aussagen und jetzt auf einmal doch ganz genau weiß, was Sache ist. Vielleicht ist es ja aber auch nicht so. Vielleicht teilt er in seinem Buch ja auch einfach nur seine Gedanken und das ergibt auch kein ganzes Bild oder keine letztendliche Version der Geschehnisse. Das werden wir dann sehen, sobald du das Buch gelesen hast und uns da auf den neuesten Stand gebracht hast. Aber ja, das finde ich irgendwie auch alles merkwürdig. Ich finde das alles ganz, ganz wild und ganz, ganz mysteriös, muss ich sagen.
Und einige Leute haben ja auch vermutet, dass er bei seiner Recherche irgendwas rausgefunden hat, was ihn so schockiert hat oder was er so schlimm fand, dass er da gar nicht weiter drüber reden wollte und dass das ein Grund dafür war, warum er keine Interviews mehr geben wollte. Und vielleicht war es ja auch so, dass diese Erinnerungen nach und nach zurückkamen und er sich am Anfang gar nicht damit auseinandersetzen wollte, weil es einfach so schlimm für ihn war und er das über die ganzen Jahre, es sind jetzt 46 Jahre her, über diesen Zeitraum gemacht hat und jetzt bereit ist, darüber zu sprechen, wo so eine lange Zeit vergangen ist. Aber ja, da warten wir mal ab und ich bin echt gespannt.
Ja, das kann ich mir halt auch vorstellen, dass man so ein traumatisches Erlebnis vielleicht erstmal für sich selbst aufarbeiten muss und damit klarkommen muss, für sich das Puzzle irgendwie zusammensetzen muss, dann auch noch mit der Version klarkommen muss, das verarbeiten muss und dann das Ganze für die Öffentlichkeit in Worte zu packen. Das stelle ich mir auch gar nicht mal so leicht vor. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch mit daran liegt, weil, wie du schon sagst, 46 Jahre, das ist ein sehr, sehr langer Zeitraum. Und wir haben das ja beispielsweise auch öfter bei Opfern von sexuellem Missbrauch, dass sie das Geschehene erstmal für sich sacken lassen müssen, das irgendwie verarbeiten müssen, da irgendwie drauf klarkommen müssen und dass sie sich dann irgendwann trauen, darüber zu sprechen. Und das kann ich mir vorstellen, dass das in dem Fall ähnlich gewesen ist. Und eigentlich sollte man dafür, ohne das Wort eigentlich, wenn wir ehrlich sind, auch Verständnis haben, weil bei Opfern von sexuellem Missbrauch beispielsweise stört mich es immer extrem oder ärgert mich es immer extrem, wenn Leute sagen, ja, aber warum kommt die erst jetzt damit an? Weil ich mir halt denke, jeder hat sein eigenes Tempo darin, solche Dinge zu verarbeiten und jeder entscheidet für sich selbst, wann er bereit ist, darüber zu sprechen. Und in dem Fall ist das ja nicht anders, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es genauso ist, wie du es gesagt hast. Und ich bin gespannt, ob er jetzt endlich bereit ist, über das zu sprechen, was wirklich passiert ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn er das tut, dass das unendlich befreiend ist.
Und ich finde das einen ganz guten Punkt, was du eben gesagt hast, weil wir sprechen ja auch öfter drüber, dass es beim Thema Trauern der Fall ist. Jeder trauert anders. Der eine geht dann total viel feiern, weil er sich ablenken will. Der andere ist nur noch zu Hause. Und auch bei traumatischen Erlebnissen, ja, wie du das eben gesagt hast, das verarbeitet jeder anders und da braucht jeder seine Zeit. Und das muss man bei so Fällen einfach echt immer noch mit im Hinterkopf haben.
Ja, voll. Ja, ich finde auch generell, also ich finde, selbst wenn wir das gar nicht mal nur auf traumatische Erlebnisse münzen, ich sehe das unter anderem ja auch, oder wir sehen das ja unter anderem auch bei Trennungen. Jeder geht mit einer Trennung anders um. Jeder geht mit einem Streit anders um. Also irgendwie muss man da halt schon akzeptieren, dass jeder anders ist und dass jedes Individuum entscheiden kann, wie es mit was umgehen möchte. Und in dem Fall ist es ja nicht anders. Deswegen, ja, aber ich bin trotzdem gespannt. Also ich bin froh, dass er da jetzt endlich drüber sprechen möchte. Ja. Und ich hoffe, dass wir davon irgendwas mitnehmen können. Ich hoffe natürlich auch, dass es für ihn ein gutes Erlebnis ist, das zu teilen. Und ich hoffe, dass der Backlash da nicht so hoch ist. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass viele Leute dann haten, wenn er jetzt endlich mit der Version rausrückt. Wie gesagt, dieses, warum kommt er erst jetzt damit an? Das ist ja schon immer noch sehr, sehr, sehr verankert in unserer Gesellschaft. Ich hoffe, dass es in dem Fall nicht so ist. Aber ich hoffe gleichzeitig halt auch, dass er jetzt, wenn er mit der Sprache rausrückt, dass er dann auch mit was rausrückt, womit man irgendwie was anfangen kann, wo man das Gefühl hat, das hat Hand und Fuß, wo das Ganze nicht mehr so viel Verwirrtheit und Fragezeichen aufwirft, weil das fände ich halt auch irgendwie nicht so, ne? Wenn da jetzt wieder sowas warum kommt, wo man das Gefühl hat, das ist widersprüchlich oder das ist einfach nur was gesagt, um was gesagt zu haben, das fände ich schon sehr, sehr schade, weil ich glaube, viele Leute sind schon sehr invested in diesen Fall und wollen da wirklich richtige Antworten haben. Und deswegen hoffe ich einfach mal, dass die ganze Sache dem dann auch gerecht wird.
Also zumindest klingt das auf jeden Fall so, als hätten sie da jetzt sehr, sehr explizite Details in dem Buch verpackt. Also ja.
Ja, ja, ja. Ja, hört sich auf jeden Fall so an. Ich bin so gespannt, wirklich. Kannst du dir gar nicht vorstellen.
Also ich werde jetzt wahrscheinlich jeden Tag nachschauen, ob es News zu der Veröffentlichung gibt, weil, wie gesagt, das Buch an sich ist ja fertig. Die beiden sind jetzt nur noch auf der Suche nach einem Verlag und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass kein Verlag das irgendwie veröffentlichen will, weil, wie du gesagt hast, das Interesse an dem Fall, das ist ja in den letzten Jahren auch immer wieder mehr geworden.
Ja, voll. Also ich glaube, dann passenden Verlag zu finden, daran sollte es auf jeden Fall nicht scheitern. Ich hoffe einfach nur, dass das Ganze schnell geht, damit wir schnell Antworten haben.
Ja.
Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Also schreibt uns das auf jeden Fall auch auf Instagram oder lasst uns das bei Spotify direkt bei der Frage, die wir euch damit reinposten werden, wissen. Vielleicht habt ihr ja auch noch eine Theorie, die wir gar nicht mit drin hatten. Vielleicht habt ihr noch irgendeine Idee, was passiert sein könnte, weil ich finde, ihr seid ja schon immer sehr, sehr kreativ und einfallsreich. Vielleicht kommt da ja noch irgendwas bei rum. Ich bin gespannt auf die Meinung. Also ich bin in dem Fall wirklich richtig gespannt, was unsere Hörer und Hörerinnen für Gedanken haben. Und ich freue mich drauf, wenn ihr die mit uns teilt.
Ja, sehe ich auch so, weil gerade wenn ich bei manchen Fällen selbst sehr unsicher bin, was ich denken soll, finde ich das immer sehr, sehr hilfreich, mal zu lesen, ja, was so eure Gedanken dabei sind.
Ja, voll, weil es halt schon immer so ist, dass vier Augen mehr sehen als zwei. Und ich finde, oftmals ist es ja schon so, dass wenn jemand anderes sich den Fall anhört, dass er das Ganze aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet oder vielleicht einen ganz anderen Gedankengang hat und an Sachen denkt, an die wir vielleicht gar nicht gedacht haben, dass wir unseren Fokus vielleicht ganz anders gesetzt haben, als ihr es tut. Und ich finde es irgendwie immer ganz nice, wenn man da zusammen brainstormen kann, wie, wo, was passiert sein könnte. Also ich bin gespannt.
Vielleicht hat ja auch der eine oder andere von euch dann doch eine Erklärung, was da mit den Fußspuren passiert sein könnte.
Boah, ja, voll.
Also mal sehen.
Vielleicht knackt ihr den Fall ja auch, bevor das Buch rauskommt. Ja. Und wir wissen dann schon, was passiert ist und brauchen das Buch gar nicht mehr.
Ja, wirklich so. Und an der Stelle muss ich gerade an was denken, an eine Nachricht, die wir letztens bekommen haben. Denn es ist ja so, dass wir bei den Spooky Sundays den Gänsehaut-to-go-Moment am Ende nicht mehr vortragen, weil wir ja immer finden, dass wir hier schon genug Gänsehaut-to-go-Momente mit verpackt haben. Und letztens hat jemand geschrieben, ja, er fand das voll schade, weil er findet, dass wir dann Unterschiede zwischen den Fällen machen, welcher schlimmer ist und welcher weniger schlimm ist. Aber das ist gar nicht der Punkt. Das lag wirklich nur an dem Spooky Sunday, weil, ja, wir das da immer weglassen.
Ja, weil halt die ganze Folge beim Spooky Sunday spooky ist und eigentlich die ganze Folge im Großen und Ganzen ein Gänsehautmoment ist. Und deswegen lassen wir das an der Stelle meistens weg. Aber wir können ja mal eine Instagram-Umfrage machen. Wir haben so viele Gänsehaut-to-goes zugeschickt bekommen. Ja. Prinzipiell, weil das war ja ursprünglich auch mal so ein kleiner Hintergedanke, dass uns irgendwann die Gänsehaut-to-go-Momente ausgehen. Aber prinzipiell wissen wir mittlerweile ja, dass das nicht der Fall sein wird. Also ich glaube, wir können noch jahrelang mit weitermachen. Prinzipiell könnten wir das also auch in den Spooky Sunday integrieren. Wenn ihr das also wirklich unbedingt wollt, dann schreibt uns das auf jeden Fall mal auf Instagram. Dann gucken wir mal, was wir da machen können. Aber ich glaube, dass es irgendwie machbar wäre.
Dann hört ihr vielleicht beim nächsten Spooky Sunday dann auch schon wieder einen Gänsehaut-to-go-Moment am Ende.
Dann ist es halt die doppelte Ladung Gänsehaut. Ich hoffe, ihr kommt damit klar dann. Aber ihr habt das dann so entschieden.
Ja, true that.
Ja, ja. Naja, dann schauen wir mal. Ich bin gespannt. Aber ich kann mir vorstellen, so wie ich unsere Community einschätze, dass es nicht genug Gänsehaut-to-go-Momente geben kann. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass wir nächstes Mal beim Spooky Sunday ein Gänsehaut-to-go mit drin haben.
Ja, ich ja fast auch, muss ich sagen.
Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Und auch gespannt darauf, was in dem Buch steht. Ich kann es nicht oft genug sagen.
Ja, geht mir ganz genauso. Und was wir ja sagen können, nächste Woche habt ihr ja dann auf jeden Fall wieder ein Gänsehaut-to-go-Moment. Denn dann bereitet Sarah wieder einen wahren Kriminalfall für uns vor.
Ja, und an dem arbeite ich gerade auch schon. Und ihr könnt euch ja sicherlich vorstellen, in welchem Land der spielen wird.
Du, ich habe gar keine Ahnung. So finde ich, ist sehr schwer zu sagen bei dir.
Ja. Aber wenn wir gerade schon mal bei Gänsehaut-to-go-Momenten sind, da fällt mir ein, dass wir das vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnen könnten. Denn die Gänsehaut-to-go-Momente von euch, die werden auch bei unserer Tour, die wir dieses Jahr wieder machen, eine Rolle spielen. Und da gibt es auch noch Tickets. Wir gehen nämlich dieses Jahr wieder auf Tour. Ich glaube in 11 Städte, oder? Ja. Und wir werden dort dann wieder, so wie wir das auch letztes Jahr gemacht haben, eure Gänsehaut-to-go-Momente, also von euch aus dem Publikum, live vortragen lassen. Das heißt, wenn ihr euch Karten gekauft habt, wenn ihr schon Tickets für die Tour habt, dann könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal überlegen, ob ihr Bock habt, das live vor Ort vorzutragen. Und wenn ihr noch keine Karten habt, es gibt noch welche, seid auf jeden Fall schnell, die Tickets sind limitiert und wir freuen uns unheimlich, euch zu sehen. Deswegen kauft auf jeden Fall ganz fleißig Tickets.
Ja, und die Links zu den Tickets, die findet ihr natürlich dann auch bei uns in den Shownotes. Die könnt ihr also gar nicht verfehlen.
Ganz genau. Es gibt also keine Excuses.
Ja, ist nur keine Ausreden hier.
Sehr gut.
Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und dann auch bei der Tour mit dabei seid. Mhm. Und bis dahin, schöne Träume.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi.
Als diese vor Ort eintreffen, befindet sich auf der beschriebenen Ausrüstung schon eine kleine Schneeschicht. Wie weird kann man das sagen?
Wow!
Ich habe das der Jule erzählt am Wochenende, wie wir das immer machen. Die hat richtig gelacht, ich fand es richtig witzig. Ich dann auch so
es
und Sarah
so
war letztens so, und die macht den Podcast jetzt hauptberuflich, so richtig professionell. Auf drei schrei ich.
Wirklich. Ich habe mich auch, ich kam mir so dumm vor, als ich unsere Werbung aufgenommen habe und Leute saßen mir so gegenüber und der versteht ja kein Wort, aber meine Stimme ist da ja schon anders und ich so... Alle Infos findet ihr nochmal bei uns in den Shownotes. Und er war so, good job, sounded good. Ich war so, ja, komm ey, ganz ehrlich. Ja, alles klar.
Hört man auch die Podcast-Stimme in einer anderen Sprache, ey. Oh, das war so witzig.
Ja, voll.
Man hat es aber gut verstanden. Ich habe direkt gehört, was er gesagt hat. Weil ich so,
tschüssi.